Je mehr wir in diese jungen Menschen reinstopfen an Wissen, desto mehr werden die Gehirne überfordert und desto mehr wird Bulimie-Lernen angetrieben. Ja, Bulimie-Lernen kennen wir alle. Wir lernen für eine Arbeit und packen uns ganz viel Stoff rein. Den können wir in der Arbeit einmal rausbringen und danach vergessen wir das wieder. Ja, und dann wundert sich ein Arbeitgeber, dass der das nicht kann. Ja, weil der halt noch ganz viel anderes Wissen lernen musste, das wieder vergisst, weil es einfach viel zu viel ist für das Gehirn und auch weil das Gelernte oft überhaupt nicht relevant ist für die Gegenwart und Zukunft der Lernenden. Und ja, wir lösen die Probleme immer wieder so, dass wir den Lehrplan immer voller machen, immer voller, immer voller und wundern uns, dass sich die Probleme nicht lösen, sondern größer werden.
Hannes ist Grundschullehrer. Das ist das erste Mal, dass ich überhaupt einen Lehrer bei mir im Podcast hatte. Darauf war ich ganz stolz oder bin ganz stolz. Es ist so ein erfrischendes, schönes, aber auch inhaltlich wirklich wertvolles Gespräch zwischen Hannes und mir. Ich habe sehr viel von ihm gelernt. Er hat eine sehr erfrischende und schöne und außergewöhnliche Art und Weise, wie er die Welt sieht, wie er die Kinder sieht, wie er seinen Job als Lehrer sieht, welche Verantwortung er trägt. Und ich glaube, da ist für jeden was dabei, sowohl für Lehrkräfte als auch für, auf jeden Fall insbesondere für Eltern, vielleicht auch sogar für Kinder oder für SchülerInnen. Für alle was dabei, muss mich, glaube ich, an der Stelle korrigieren. Ich habe mehrmals vom Schulplan gesprochen. Ich glaube, der korrekte Ausdruck ist in diesem Fall Lehrplan. Da bitte ich um Verständnis, dass mir das richtige Wort nicht eingefallen ist. Aber ansonsten wünsche ich euch viel, viel Spaß bei diesem wundervollen Gespräch. Ich glaube, es ist sehr amüsant und lehrreich zum Thema Lehrplan. Viel Spaß! Hallo, du Herzensmensch da draußen. Schön, dass auch du heute wieder dabei bist. Ich freue mich sehr, euch einen besonderen Gast vorzustellen. Alle Gäste sind besonders, aber heute ist es wirklich ein besonderer Gast. Zum ersten Mal in meinem Podcast ist ein Lehrer hier. Ich bin da ganz stolz drauf, dass du meiner Anfrage gefolgt bist, lieber Hannes. Hannes ist aber nicht nur Grundschullehrer, sondern auch Podcaster für die Zielgruppe von Kindern zwischen 6 und 12 Jahren. Darüber hinaus ist Hannes ein sogenannter Schulspeaker. Natürlich bist du noch viel mehr als die oben genannten Funktionen, lieber Hannes. Da sind jedoch die, die ich über deine öffentliche Person herausfinden konnte. Und die andere Person, die private Person, vielleicht, wenn du magst, lernen wir gleich kennen. Herzlich willkommen in meinem Podcast mit dem Herzen voraus, lieber Hannes. Hallo.
Ja, hallo Anna und hallo liebe Zuhörerschaft. Schön, euch sprechen oder zu euch sprechen zu können.
Ganz genau. Wir hatten gerade schon ein herrliches, kurzes Vorgespräch, bevor ich auf die Aufnahme gedrückt habe. Und ich möchte genau da weitermachen. Nicht nach dem Konzept, was ich vorbereitet habe, sondern tatsächlich hatte gerade Hannes mir einen folgenden schönen Satz gesagt. Das wertvollste Gespräch ist das mit dir selbst. So, wie kamen wir darauf? Ich habe gesagt, du strahlst so. Ich habe gerade 2 Minuten mit dir gesprochen und du hast mich so mit Energie vollgeladen. Ich hatte irgendwie heute Morgen so ein eher schlechteren Start, indem ich mir so solche Dinge gesagt habe, wie jetzt hast du dir schon wieder so viel aufgeladen, wie sollst du das alles schaffen und der Freitag ist ja eh ein kurzer Tag und so, wie schaffst du das alles? Und dann mach ich die Kamera an, da sitzt der Hannes vor mir, lächelt und wirklich sprüht vor Energie. und daraufhin kam dann dieser Satz, erzähl mal, wie du das machst, sprichst du denn mit dir selbst jeden Morgen, dass du so strahlend und so voll motiviert da jetzt sitzen kannst?
Ja, also erstmal geht's mir wie jedem anderen Menschen auch, wenn man aufwacht unter der Woche und man hat nicht das entspannte Wochenende und das Frühstücken und danach kommt die Welt vor einem, dann geht es mir auch so, oh Mann, ist das früh, oh Mann, war die Nacht kurz, wieso kann ich nicht ausschlafen und all diese Gedanken, die dann kommen, geht mir genauso. Und ich mache dann 2 Dinge elementar anders als andere Menschen. Anstatt einen Kaffee zu trinken, laufe ich raus. Ich ziehe meine Jogging-Sachen an und laufe in die Kälte. Heute war es Regen, Dunkelheit, niemand ist draußen außer ich. Und ich laufe durch die Stadt, sehe, wie die Menschen aufwachen und merke, okay, ich bin schon mal der Erste. Das ist schon mal ein richtig geiles Gefühl. Dabei lerne ich noch was. Ich habe immer ein Hörbuch dabei. Also ich entwickle mich da auch immer weiter. Also das sind keine Romane, sondern immer Sachbücher, die mich weiterbringen, wo ich viel lernen kann. Ich komme in die Bewegung, ich komme in Aktivität, in Energie. Und bin danach hellwach, egal wie die Nacht vorher war. Das ist der erste Teil. Und ganz wichtig, Kaffee weglassen, denn Kaffee ist für später und nicht für den Morgen. Kaffee ist zum Wachhalten und nicht zum Wachwerden. Zum Wachwerden immer Bewegung in den Körper bringen, ja. Und das zweite ist, was Selbstgespräch, das du angesprochen hast. Ich dusche, die letzte Minute immer kalt, komplett kalt, eiskalt. Und dabei spreche ich ganz wichtige Sätze zu mir selbst. Und das unter der kalten Dusche macht nochmal richtig Energie da rein. Oh ja, also natürlich ist erstmal die Dusche die Belohnung für das Laufen. Und dann bekommt, damit man nicht zu schnell wieder in der Komfortzone ist, kommt gleich wieder raus, Wachstumszone, auch wichtig, kann man auch gleich nochmal erklären. Ja, und dann Wachstumszone, kalte Dusche und positive Sätze über mich selbst in Ich-Form oder zu mir sagen, die mich immer wieder da reinbringen, in den State, in dem ich mich haben möchte jeden Tag. Denn wir können für unsere eigene Energie selbst sorgen. Und sonst passiert das, was bei den allermeisten Menschen in Deutschland passiert. Welches Wetter haben wir heute? Oh, oh nee, der Tag ist so echt schon, kann ich schon gelaufen. Ja, aber jetzt mit der Tag und das Wetter unser Glück bestimmt. Und das tut das Wetter leider bei vielen. Und das ist ja nicht die Schuld des Wetters, sondern das ist unsere Verantwortung. Was hat das Wetter für einen Einfluss auf dich und dein Leben? Den kannst du selbst bestimmen. Ich sage, ja cool, die erste Dusche hatte ich schon draußen, es hat ja geregnet. Vielen Dank für diese kostenlose Dusche. Schon mal ein bisschen Wasser gespart. Ja, und ich war schon mal auf einer Fahrradtour im Urlaub, hatte eine Rennradtour und war völlig fertig, kam im Ziel an und dachte so, kurz im Ziel, aber mir war richtig heiß und ich hatte zu wenig Trinken dabei. Und dann hat es geregnet und dachte so, wow, das ist der Champagnerregen für meinen Zieleinfahrt. Herrlich. Man muss das immer für sich selbst so machen, wie man das für sich selbst braucht. Und mir ist natürlich klar, dass es kein Champagner war, aber das Leben, die Lebensqualität hängt davon ab, was wir zu uns sagen und nicht, was die anderen uns sagen und auch auf keinen Fall, was das Wetter uns sagt.
Hannes, ich fühle mich gerade in ganz vielen Sachen ertappt. Also ich meine, also ganz ehrlich, also auch ich beschäftige mich seit Jahren mit Persönlichkeitsentwicklung und Selbstansprache und Selbstmotivation. Und trotzdem, wenn ich alleine den heutigen Morgen nehme, habe ich meinen Tag mit Kaffee gestartet. Und das mache ich tatsächlich jeden Tag, um gar nicht wach zu werden. Ich glaube, das ist einfach eine Sucht mittlerweile. Das darf ich einfach so sagen, wie es ist. Und ja, das Thema Wetter ist auch etwas, was mich beeinflusst tatsächlich. Egal wie positiv und wie gut ich mich einstelle. Und das funktioniert mittlerweile inzwischen sehr gut im Vergleich zu vor, weiß ich, 10 Jahren. Aber das Wetter hat trotzdem Einfluss auf meine Stimmung und auf meinen, wie auch immer. So, jetzt gut, jetzt sagst du so das Trotzen, ne? Das war also so, das war ja deine Idee, Trotzen, ne? Der Situation, du gehst in den Regen, sagst, die erste Dusche habe ich jetzt schon hiermit. Und dann gehst du nochmal in die Dusche, stellst dich da drunter für eine Minute kalt und schreist dich wahrscheinlich dabei an. Das sind ja keine Sätze, die du dann leise aufsagst, sondern um das durchzustehen, könnte ich mir gut vorstellen, dass es dann in etwas lauterer Stärke passiert. Ja. Wie kann ich mir das vorstellen? So, du schaffst das, was sind deine Sätze? Gib uns mal ein paar Beispiele von heute Morgen, wenn du das mit uns teilen möchtest. Was hast du dir heute unter der kalten Dusche alle so zugeschrien?
Ja, das alles habe ich unter anderem lernen dürfen bei dem großartigen Christian Bischoff.
Okay, verstehe.
Eine ganz große Empfehlung, sehr wertvoll, was ich von dem alles lernen durfte. Ganz wichtig ist, dass ich nicht du sage, sondern ich. Das Wichtigste, was dir zuhört, wenn du mit dir selbst sprichst, ist dein Unterbewusstsein, nicht dein Bewusstsein. Dein Bewusstsein sagt dir sofort, ja, das kenne ich schon, habe ich schon gestern gehört. Ja, habe ich ja gestern auch schon gesagt, das ist ja nichts Neues, interessiert mich nicht. Aber dein Unterbewusstsein, und das ist das Stärkere von beiden, das unterschätzt man immer. Das Stärkere von beiden ist das Unterbewusstsein und das soll immer wieder die positiven Sätze hören, damit das Positive verankert bleibt und man selbst, ich selber in die Energie komme. Und ein wertvoller Satz von Christian Bischoff ist zum Beispiel, ich bin ein Geschenk für die Welt. Ich bin ein Geschenk für die Welt. Schön. Ja, da würden ganz viele Menschen widersprechen, aber es ist ja völlig egal, was Menschen mir widersprechen.
Widersprechen, also nochmal zum Verständnis, widersprechen, dass du das zu dir sagst oder dass sie das zu sich selbst widersprechen? Also, weißt du, wie ich das
Beides. Also, erstens gäbe es genug Menschen, die sagen, ach, der komische Typ mit dem gelben Cap und so, was will der eigentlich? Was stellt er sich da? Stellt er sich im Mittelpunkt? Was das? Er ist doch Lehrer, was soll er da machen? Er muss einen Anzug tragen. Keine Ahnung, was sie alles sagen würden. Einmal das und das andere auch. Ja, es gibt ja viele Menschen, auch gerade sehr liebevolle Menschen, die sehr um andere Menschen kümmern, die sagen können, ja, ich habe ganz viele wertvolle Menschen um mich und meine Kinder sind das Allerwichtigste, aber ich helfe ja nur. Ja, und das ist eine deutsche Bescheidenheit oft, sich nicht in den Vordergrund stellen, Selbstlob stinkt, all das, diese negativen Glaubenssätze, die unsere Gesellschaft immer weiterträgt, das ist ganz, ganz, ganz übel für unsere Selbst, Bewusstsein für unseren Selbstwert. Und den Selbstwert geben uns nicht andere, sondern wir uns selbst. Und das ist ein ganz, ganz großer Mindshift. Und wenn ich sage, ich bin ein Geschenk für die Welt, was bedeutet das? Wenn ich ein Geschenk für die Welt bin, dann heißt das, dass ich wertvoll bin. Das heißt, dass ich mit meinem Sein schon etwas Gutes für andere tue. Also ich gehe davon aus, wenn ich auf andere Menschen begegne, bin ich ein Geschenk für sie. Sie könnten mich auch bezahlen, sie tun das aber nicht, sondern ich bin ein Geschenk für sie. Und ich komme rein und sage, hier, da bin ich, ich bin Hannes, wie kann ich dir helfen, wie kann ich dir dienen? Und das heißt nicht, dass ich den ganzen Tag auf dem Boden rumrobbe, sondern ich bin ein Geschenk, heißt auch ein Geschenk, steckt nicht unten unterm Sofa. Ein Geschenk wird wertvoll am Weihnachtsbaum platziert. Und alle strahlen und sagen, oh, ein tolles Geschenkpapier und was für eine Schleife und was wir uns alles für Kopf machen, damit ein Geschenk seinen Wert auch entsprechend darstellt. Und deshalb trage ich auch das Cap. Nicht, weil ich sage, ich bin viel besser als andere und alle müssen schwarze Caps tragen, nur ich trage das Gelbe. Sondern weil ich weiß, wenn ich andere groß mache, dann muss ich mich erstmal selbst groß machen. Denn wenn ich im Keller mich einsperre, kann ich keine anderen Menschen groß machen. Aber der Satz, Selbstlob stinkt, würde ja bedeuten, oh, bevor ich mich selbst lobe, sage ich lieber gar nichts über mich und stelle mich unter andere und verkrieche mich. Ich bin ein Geschenk für die Welt, ich mache andere groß und dafür muss ich mich erstmal selbst groß machen. Mir ist immer das Ziel wichtig, ich möchte anderen dienen, aber das kann ich nur dann, wenn ich groß genug bin, um ihnen zu dienen. Wir kennen das aus dem Flugzeug, die Sicherheitsansage bei der Atemmaske, erst selbst aufsetzen, dann dem Nachbarn. Du kannst deinem Nachbarn nicht helfen mit der Maske, wenn du selbst keine Luft mehr kriegst. Und das ist, das steckt so viel hinter, da könnten wir nur zu dem Gedanken schon eine ganze Podcast-Folge machen. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen.
Hannes, erzähl unseren ZuhörerInnen bitte, was ist das für ein Cap, was du trägst und was steht drauf? Weil man sieht uns ja nicht. Ich sehe dich natürlich. Ja. Und ich kenne dich auch schon ein bisschen länger, weil ich dir auf Instagram folge und deine Arbeit verfolge, aber unsere ZuhörerInnen vielleicht nicht. Erklär mal, was da draufsteht, was das bedeutet.
Ja, da steht Hannes Karnes, Schuhspeaker.
Das ist ein knallgelbes Cap.
Genau. Hannes Karnes habe ich mir nicht selbst gegeben. Das ist ganz wichtig. Diesen Namen haben mir andere gegeben. Und zwar habe ich selbst sehr gelitten unter Depressionen. Zweimal sehr intensiv über Monate, über Jahre. Einmal, als ich als Schüler in der Schule war und einmal, als ich jetzt Lehrer in der Schule war. Und da war mein Selbstwert ganz, ganz unten, weil ich mir unter anderem die falschen Fragen im Leben gestellt habe. Und da haben andere Menschen, die für mich da waren, die mir gedient haben, mir immer wieder als Ermutigung gesagt, Hannes Karnes, hey, komm, steh auf, komm, mach weiter. Glaub an dich, du schaffst das. Ich weiß, dass du das kannst. Probier's wieder, morgen neue Chance und so weiter. Und da haben die immer gesagt, hey, Hannes Karnes, komm. Und jetzt, ich bin super dankbar für all diese Menschen. Ne? Das ist unfassbar, was für ein Geschenk das für mich war. Und die Menschen würden das selbst über sich nie sagen, dass sie jetzt ein Geschenk für die Welt sind. Leider würden sie das nicht sagen. Ich weiß, für mich waren sie meine Lebensretter und sie waren so, so wichtig für mich und sind sie noch. Und der zweite Teil, der ist mir eigentlich noch wichtiger als Hannes Karnes. Mein Statement ist immer Hannes Karnes und du auch. Ich habe auch so ein T-Shirt für meinen Podcast, Hannes Karnes und du auch. Weil natürlich Hannes Karnes ist, das beschreibt mich als Person. Das ist der Ausgangspunkt. Aber mir ist ganz wichtig, ich kann da das vermitteln, was ich vermittle, dadurch, dass ich ganz viel gelernt habe. Nicht, weil ich mit dem goldenen Löffel geboren wurde, sondern weil ich ganz viel gelernt habe. Und ich weiß, dass alle Menschen lernen können. Jeder Mensch lernt und wir können selbst entscheiden, was wir lernen. Und lernen ist viel mehr als das Üben auf weißen Blättern in der Schule. Ja? Und du auch bedeutet, du kannst genau das, was Hannes gelernt hat, auch lernen. Und du kannst noch mehr lernen und noch anderes lernen, nämlich das, was zu dir passt. Hannes hat nur das gelernt, was zu ihm passt. Und ich zeige dir, wie du alles lernen kannst. Und zwar das, was für dich richtig ist.
Hannes, dankeschön für diese Ausführung. Du, du bist ein sogenannter Schulspeaker. Die Frage habe ich mir zum Ende hin so aufgeschrieben. Ich würde vorher gerne, bevor wir zu deiner Schulspeaker-Karriere kommen, auf deinen eigentlichen Beruf zu sprechen kommen, auf deine eigentliche Berufung, wie man es nimmt, erstens Kinder und zweitens Lehrer sein. So, du bist Grundschullehrer. Sagst uns vielleicht, wie lange schon bist du das? Wie lange?
Ja, ungefähr 10 Jahre.
10 Jahre, okay. Du bist, glaube ich, 36 Jahre alt, habe ich irgendwo mir aufgeschrieben oder gehört, genau. Du bist Grundschullehrer. Deine Mission ist es, heute sagst du durch deinen Podcast, über den sprechen wir gleich auch, durch deinen täglichen Podcast, den du für Kinder machst, nochmal Zielgruppe 6 bis 12, wo du Kinder teilweise dazu, nicht teilweise, sondern dazu bewegst, morgens zu tanzen, sich selbst irgendwelche Sätze aufzusagen. Du sprichst von Gewinnerkindern, du sprichst davon, Kinder groß zu machen. Das ist eine große Mission, so wie ich das verstehe. Und hast aber trotzdem gesagt, dass du zwischenzeitlich sogar schon als Lehrer die zweite Phase deiner Depression hattest. Das bedeutet, war die Mission schon von Anfang da, bevor du Lehrer, also warum wurdest du Lehrer, was war die Mission? War das von Anfang an dieser Wunsch, Kinder groß zu machen, Kinder glücklich zu sehen? Oder was war der Ursprung dieser Idee, Lehrer zu sein?
Also ich wurde in der Schule über 10 Jahre lang gemobbt. Egal in welcher Klasse, in welcher Schule ich war, wurde ich von meinen Klassenkameraden gemobbt, psychisch und physisch, also mit Gewalt in jeglicher Form. Und ich hatte immer den Eindruck, dass ich von den Lehrkräften im Stich gelassen werde und habe dadurch immer mehr einen Hass aufgebaut. In dieser Hilflosigkeit, warum helfen die mir nicht da raus aus dieser Gewaltspirale? Und habe sie dafür verachtet, dass sie das eigentlich sehen müssen und eingreifen müssten, dass es ihre Aufgabe ist und dass sie der nicht nachkommen. Und ich habe all die negativen Gefühle, die ich in mir hatte, habe ich auf sie projiziert. Dadurch ist dieser Hass immer größer geworden. Dann hatte ich 3 Fünfen und verantwortlich gemacht habe ich die Lehrkräfte dafür. Die haben natürlich einen Anteil, aber am Ende ist es meine Eigenverantwortung, wie viel ich lerne. Denn ich habe irgendwann sehr wenig gelernt, weil ich frustriert war und aufgegeben habe, resigniert habe. Und dann habe ich die Klasse wiederholt. Und das Wiederholen der Klasse hat mich in ein neues Umfeld gebracht und hat mir das Bewusstsein gegeben, jetzt ist es einfach eine Chance und zwar deine Chance. Mach's nicht für die Lehrer, mach's nicht für die Eltern, mach's mal einfach nur für dich und guck mal, was es bringt, wenn du es einfach nur für dich tust und jetzt mal wieder Gas gibst. Und das hat meinen Notenschnitt halbiert und mich zum Abitur geführt. Und dann habe ich gedacht,
welche Klasse das war, also in welchem Alter warst du da? 10. Also warst du Jugendlicher.
Ja. Und dann hat sich bei mir gewandelt der Hass auf die Lehrkräfte hin zu einem, nur weil du bisher dachtest, dass die für alles verantwortlich sind und auf keinen Fall Lehrer werden wolltest. Ich wusste, ich will irgendwas werden, aber auf keinen Fall Lehrer, denn die tun ja so schlimme Dinge. Das war mein Mindset damals. Ist mir bewusst geworden, Moment mal, wenn ich meine Schulkarriere als Schüler ändern kann, dann kann ich ja auch ein anderer Lehrer werden, als die sind. Und dann bringt es ja gar nicht, diesen Hass immer nur weiterzutreiben auf die Lehrer, die ich hatte. Wie wertvoll wäre es, wenn ich es anders mache und am Ende ein Vorbild bin für andere Lehrkräfte, anders mit Kindern und Jugendlichen umzugehen und ihnen etwas Positives mitzugeben. Und das hat mich dazu gebracht, selbst Lehrer zu werden und Kindern und Jugendlichen mehr mitzugeben als fachliches Wissen. Denn das war mein Bild von Lehrern und das haben leider auch viele Lehrer immer noch in sich, so ein Selbstbild des Berufs als Fachdozent. Also seien sie an der Uni beschäftigt, müssen eine Vorlesung halten, da sitzt eine große Hörerschaft, die schreiben mit. Und entweder sie hören zu oder sie lassen es bleiben, ist mir egal, sind ja schon groß und die werden das schon machen. Und da, bei mir ist genug getan, wenn ich einfach nur mein Fachwissen losgeworden bin. Das ist eine Haltung, die sehr, sehr, sehr toxisch ist und die Kindern und Jugendlichen nicht gerecht wird.
Was ist deine Haltung, Hannes?
Ja.
Was ist deine Haltung zum Lehrersein? Also was ist das, nicht Pendant, sondern das Gegenteil von dem Dozenten, von dem du gerade sprachst?
Es gab wenige Lehrer in meiner Schulkarriere, vor denen ich wirklich auch richtig Respekt hatte, weil sie den Unterschied gemacht haben. Es war der Herr Juncker, kann ich mal so deutlich sagen, das war Herr Juncker. Und der Juncker hat mir und auch meinen Mitschülern immer wieder gezeigt, dass Respekt und Anerkennung grundlegend sind, dass jeder Mensch Respekt verdient und dass erst danach das fachliche Wissen kommt. Und der hat mich so angenommen, wie ich war, hat mich nicht verachtet, hat mich nicht beleidigt, hat sich nicht lustig über mich gemacht. Und der war für mich eine Ikone, es ihm nachzutun und ein Menschenfreund zu werden. Und das, finde ich, sollten wir Lehrkräfte unbedingt verstehen. Wir sind keine Fachdozenten, wir sind Menschenfreunde. Wir tun unsere Tätigkeit nicht daraus, dass wir das Lexikon gegessen haben, sondern dass wir Menschen lieben. Wir wollen mit Menschen zusammenarbeiten. Wir wollen sie groß machen und nicht kleinreden. Und jeder Mensch, der glücklich ist, der selbstbewusst ist, der ist erfolgreich, der geht seinen Weg, der kann sich abgrenzen, der lehnt Gewalt ab, der will was Gutes. Also sollte es auch unser Ziel sein, Menschen groß zu machen, damit sie das Gute tun. Wir können Ihnen zehnmal erklären, wie schlimm Gewalt ist und was man nicht machen sollte und wie sehr wir das verachten und so. Aber viel besser ist doch, wenn wir sie so groß machen, dass wir all diese Regeln gar nicht mehr brauchen, weil sie daran gar nicht denken. Ich denke nie daran an Gewalt. Ich denke nie daran, jemandem zu schaden, jemanden zu mobben. Das sind Gedanken, die habe ich überhaupt niemals. Und warum sollte ich auch neidisch sein oder jemanden klein machen, jemanden schlecht reden, wenn ich doch glücklich bin und erfolgreich bin? Dann habe ich diese Motivation überhaupt gar nicht. Die Menschen, die mich damals gemobbt haben, hatten diese Gefühle von Glück, Zufriedenheit, Erfüllung, Erfolg überhaupt gar nicht. Und deswegen haben die mich gemobbt. Und deswegen finde ich den wertvollen Ansatz, Menschen groß zu machen, als Menschenfreund und ihnen zu zeigen, dass das Leben wertvoll ist und das zum Leben elementar dazugehört, zu lernen. Für mich ist Leben lernen. Und deshalb auch lebenslang lernen und das nicht im Sinne von, ja, lebenslanges Lernen, ne? Lernst nicht für die Schule, lernst fürs Leben. Ja, das sagen wir den Kindern immer so, aber wenn wir ernsthaft drüber nachdenken, tun wir nicht das, was wir dann sagen.
Hannes, danke schön. Menschenfreund, dieser Satz war total schön, beziehungsweise auch dieser Begriff Menschenfreund mag ich sehr. Ich habe nämlich einen 3,5-jährigen Sohn und ich würde mir sehr wünschen, wenn er auch jetzt schon im Kindergarten und später in der Schule, egal in welcher Schule, als Menschenfreund natürlich angenommen wird oder beziehungsweise als Freund oder als Mensch erstmal mit Respekt und ja, Beachtung überhaupt auch von Lehrern, von Lehrkräften angenommen wird. Das ist nicht selbstverständlich, wenn ich an meine eigene Schulzeit zurückdenke. Ich habe jetzt keine Gewalt oder Mobbing in dem Fall erfahren, aber ich kann mich schon so zurückerinnern oder da mich hineinversetzen in mein früheres Ich, in dieses Kind, was natürlich erstmal diesen sehr, sehr hohen Respekt vor dem Lehrer hatte, absolute Unnahbarkeit. Also da, ich meine, Respekt ist vielleicht oder nicht vorhandener Respekt ist vielleicht nicht der falsche Ausdruck, aber wir hatten gar keinen Bezug, keinen Zugang zum Menschen. Es war einfach in der Funktion der Lehrer, der Halbgott, den man ja auch tatsächlich anders behandeln hat oder behandeln sollte, musste, wie andere Erwachsene, ne, auch in seinem privaten Umfeld. Und genau, und jetzt zu diesem Thema eine Frage: Wie schaffst du es? Also wie schaffst du es gleichzeitig, der Menschenfreund für die Kinder zu sein? Du hast jetzt im Vorgespräch, das haben wir heute noch nicht gesagt, das hast du mir erzählt, dass du in einem sozialen Brennpunkt arbeitest. Die Schule ist in einem sozialen Brennpunkt. Das ist auch noch ein besonderes Klientel. Vielleicht kannst du was dazu sagen. Und wie schaffst du es gleichzeitig, diese Nähe aufzubauen als Freund zu dem Kind, als Mensch und trotzdem gleichzeitig eine Respektperson und vielleicht auch trotzdem eine Autorität zu bleiben? Wie schaffst du das?
Das Schlimme daran ist, dass wir das als Widerspruch sehen, ne? Das ist kein Widerspruch. Unter Autorität verstehen wir oft Menschen, die Uniform tragen, eine Machtposition innehaben und die wir deshalb respektieren und in ihrer Autorität anerkennen. Oft auch noch mit so einem Bild von Strenge, Kälte, machtvoll im Sinne von oben herab. Und das ist überhaupt nicht mein Menschen- und mein Kind da oder Lernendenbild. Bevor Bildung geschehen kann, braucht es immer Beziehung. Die Beziehung ist auch immer da. Aber diese Beziehung muss auch gestaltet werden von uns aktiv. Immer im Kontakt mit Menschen generell, aber auch ganz besonders mit hoher Verantwortung bei Kindern und Jugendlichen. Ohne Beziehung kann Bildung überhaupt nicht funktionieren. Als ich damals meine Lehre gehasst habe, habe ich da viel von ihnen gelernt? Auf keinen Fall, weil ich habe doch alles abgelehnt von dem, was sie sagten. Auch das Fachliche, egal was sie gesagt haben, das hat mich überhaupt nicht interessiert. Ich habe da völlig auf Durchzug geschaltet und habe mir nur angeguckt, wie sie sich verhalten und wie inkompetent sie sind im Umgang mit Menschen. Ich habe ganz schnell gemerkt, sobald sie aus ihrem Fachsektor raus sind, verlieren sie. Ich habe ganz schnell gemerkt, wie ich sie selbst ausnutzen kann und wie ich sie auf meine eigene Bühne holen kann. Ich bin irgendwann zum Klassenclown geworden und habe ihnen vorgeführt, wie schwach sie sind, mit Menschen umzugehen und klarzukommen. Und ihnen damit wollte ich ihnen klar machen, nehmt mich doch mal als Mensch wahr und nicht als Fass, das gefüllt wird mit einem Fachwissen. Und deswegen ist mir immer wichtig, dass ich eine gute Beziehung habe, möglichst auf Augenhöhe mit den Schülerinnen und Schülern. Und Augenhöhe bedeutet dann nicht, dass Kinder alles entscheiden, heißt nicht, dass ich nicht der Leader bin, sondern bedeutet, ich habe empathisches Verständnis für dich und deine Gefühle, deine Gedanken. Und als Leader zeige ich dir einen Weg, einen positiven Weg zu positiven Gedanken, zu positiven Gefühlen. und zu positivem Wissen. Wissen, das nicht dafür da ist, anderes zu zerstören, sondern auch anderes groß und wertvoll zu machen. Und deshalb ist für mich immer wichtig, auf Augenhöhe mit den Kindern zu arbeiten. Und sie respektieren mich gerade deshalb, weil ich sie voll ernst nehme als Mensch und nicht als Kind mit einer Note, Kind mit einem Fehlverhalten, Kind mit einem asozialen Verhalten. Und ja, ich arbeite im sozialen Brennpunkt. Da gibt es natürlich enorme Probleme und andere Probleme als in anderen Schulen. Aber am Ende sind das alles immer Kinder. Und egal, was das Kind tut, egal wie gewaltvoll es ist, wie aggressiv es ist, steckt da immer etwas dahinter und ganz oft innere Verletzung. Und jedes Kind, jeder Mensch, der sich selbst liebt, der ist nicht gewaltvoll, habe ich eben schon erklärt. Und genauso ist das bei Kindern auch. Wenn Kinder sich ernst genommen fühlen, wenn sie wertgeschätzt sind und wenn sie sich selbst als wertvoll erachten, dann tun sie all das nicht. Und deswegen ist es doch umso wichtiger, dass ich ihnen meine Wertschätzung zeige und gleichzeitig aber auch sage, welche Werte wichtig sind für das Leben, für die Schule, welche Regeln dort gelten, diese ganz klar durchzusetzen und zu unterscheiden zwischen Person und Handlung. Wir sind nicht unsere Note, wir sind nicht unser Verhalten, sondern wir sind erstmal nur Mensch, nur Sein. Und danach kommt das Verhalten, das wir ändern können und damit auch uns ändern können. Und deshalb kommt für mich Autorität immer von innen heraus und nicht von oben herab, weil ich eine Uniform trage oder sage, hier, das ist der Lehrer. Es gibt genug Lehrer, die tragen den Namen Lehrer, werden aber ausgelacht von der Klasse, weil sie eben nicht diese Autorität sind.
Und gerade im sozialen Brennpunkt, wir haben ja gerade schon beide gesagt, das ist vielleicht auch ein besonderes Klientel. Magst du uns mal beschreiben, vor welchen Herausforderungen du stehst, vielleicht im Vergleich jetzt zu anderen Schulen? Ohne, ja, dass ich da überhaupt einen Einblick habe, aber würde mich mal interessieren, wie du das als Lehrer siehst.
Also bei uns sind mehr als 70% der Elternschaft abhängig von sozialen Leistungen, also meistens Hartz IV, mittlerweile Bürgergeld. Wir haben über 90% Migrationsanteil. Wir haben über 40 verschiedene Nationen. Ich sage mal, wir haben die Welt versammelt bei uns. Und darin liegt ein ganz, ganz großer Wert, denn die Welt, vor allem die Menschen sind wertvoll, die Welt ist wundervoll und wertvoll und deswegen Klimawandel sollten wir uns unbedingt um die Welt kümmern, weil wir uns damit auch um uns selbst kümmern. Ja, wenn wir keine Welt mehr haben, haben wir nichts anderes mehr. Und die Herausforderung ist natürlich, so eine absolut heterogene Gruppe zusammenzuführen und voranzuführen. Jeder auf seinem Level, jeder auf seinem Weg, jeder auf seine Art und Weise. Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Aber auch da wieder immer diesen Schatz aufzuzeigen, dieser Vielfalt. Und ich finde, das Wertvolle in der Grundschule ist, dass man eben wirklich die ganze Gesellschaft in dieser Altersklasse vor sich sitzen hat. In anderen Schulen ist es dann gleich schon ausgewählt und das ist dann nur ein gewisser Teil der Gesellschaft. Wir haben alle versammelt. Und deshalb fühle ich mich als Menschenfreund vor dieser Klasse auch immer als in dem Moment auch Leader der Welt sozusagen. Weil ich ja die Welt versammelt habe und ihnen einen positiven Weg aufzeigen kann. Und die Herausforderungen sind natürlich einmal die Sprache. Es ist ganz klar natürlich, dass wir Deutsch sprechen als der gemeinsame Nenner und Deutsch immer verbessern müssen, damit wir miteinander gut kommunizieren können. Ich merke auch immer wieder, dass ganz vielen Kindern positive Formulierungen auf Deutsch völlig fehlen. Gerade gestern einen Schüler gehabt in der ersten Klasse, der kannte, muss das mal einmal jetzt zitieren, um den Unterschied krass zu machen, der sagte immer nur, halt doch die Fresse, halt die Fresse. Und der einfache Weg wär gewesen, ihn einfach nur dazu zu bestrafen. Und seine Haltung war auch sofort, oh ja, na, dann muss ich mich entschuldigen jetzt und war falsch. Und er guckte mich mal an in der Erwartung so jetzt, ah ja, das reicht ihm aus. Und er hat dann ganz schnell gemerkt, irgendwie komme ich da nicht weiter. Es reicht nicht, nur Entschuldigung zu sagen. Es reicht nicht, zu sagen, das war falsch. Sondern er hat dann gecheckt, oh, irgendwie, das will er mir noch mitgeben, noch was sagen. Und dann habe ich ihm gesagt, weißt du denn, was du Nettes sagen kannst? Das war ja nicht nett. Das war ja respektlos, was du gesagt hast. Das war richtig frech. Kannst du was Nettes sagen? Und er guckt mich an, ganz unwissend. Und ihm ist nichts eingefallen. Er hatte von deutscher Sprache für den Moment, ich bin gestört durch Lautstärke von meinem Nachbarn, nur die Formulierung, halt doch die Fresse. Er hat ja irgendwo aufgeschnappt und seitdem sagt er immer, halt die Fresse. Und dann haben wir gemeinsam Sätze erarbeitet, die er sagen kann. Es ist mir zu laut, kannst du bitte leise sein, ich will arbeiten, ich fühle mich gestört. Das sind ja alles nette Formulierungen, die dann weiterhelfen. Und ich habe dann gemerkt, das Problem war erstmal Unwissenheit, überhaupt was Gutes zu finden und aber auch Unwissenheit, dass es mehrere Wege gibt. Es gibt viele Menschen, die denken, es gibt nur diesen einen Weg zu kommunizieren. Deswegen haben wir all die Probleme mit der gewaltvollen Sprache, weil Menschen gar keine Alternative sehen oder nicht reflektieren, wie sehr ihre Kommunikation verletzt. Ja? Also solche Herausforderungen habe ich zum Beispiel auch in der Schule im kommunikativen Bereich. Und wenn man solche kommunikativen Herausforderungen hat, bedeutet das oft auch, dass dann Gewalt eingesetzt wird. Denn wenn wir keine verbale Wege finden, etwas zu äußern, dann wird es ja ganz schnell nonverbal. Und das ist dann erstmal Mimik, Gestik, aber auch ganz schnell Gewalt. Zum Glück haben wir relativ wenig Gewalt, finde ich, an unserer Schule, was für so eine Schule außergewöhnlich ist. Und ich sehe den Kern darin, dass wir eben immer sehr viel kommunizieren und sehr viel darüber kommunizieren, wie wir kommunizieren. Also die Herausforderungen sind vor allem im sozialen Bereich, die Finanzierung, gerade im Sinne von Nachhilfe, ja, sprachliche Hürden mit den Eltern und den Kindern und vor allem das Menschen- und Weltbild. Ja, also die Kinder im sozialen Brennpunkt haben ganz oft in der Mehrheit ein ganz toxisches Selbstbild. Und das führt dazu, dass sie eben dadurch in Konflikte geraten mit anderen und dass sie selbst die Stärke nicht in sich selbst sehen, dass sie die Chance nicht erkennen. Und die Kinder, die das tun, die ein positives Menschenbild haben, ein positives Bild von sich selbst und die Chance erkennen, die sie haben durch Lernen, durch Bildung. Bildung ist der Weg, kostenlos, ja, zu Erfolg zu kommen und ist der friedlichste, demokratischste Weg, den es überhaupt gibt. Und deswegen ist Bildung immer ein Geschenk. Ja, und das aufzuzeigen, das ist, finde ich, die wertvolle Aufgabe als Lehrer.
Schön. Hannes, ich habe noch eine Frage zu dem Thema Schulplan. Und zwar, ich hab dir vorhin erzählt, ich habe schon mal einen Interview-Podcast von dir gehört und da ging es so ein bisschen um Bücher, bestimmte Literatur, die man in den Schulen liest, in unserem Schulsystem, jetzt unabhängig vom Alter und von Klassen, ohne dir was vorwegzunehmen. Was hast du da für eine Meinung? Also wie modern, aktuell und zeitgemäß ist der Schulplan? Wie aktuell ist der Schulplan, was gerade so im Lesebereich, im Literaturbereich, im Bücherbereich ist? Und was würdest du dir wünschen oder welche Änderungen würdest du dir da, insbesondere da in diesem Bereich wünschen?
Also erstmal halte ich mich natürlich selbst an das Curriculum. Das ist meine Aufgabe als Beamter. Das ist immer an den Arbeitgeber, wenn er gerade zuhört. Erstmal das. Trotzdem habe ich natürlich eine Meinung und eine Haltung zu dem Curriculum, also den Schulplan. Wir versuchen dort genau das, was wir über Jahrzehnte schon tun, immer mehr Wissen dort reinzustecken und zu erwarten, dass dort dann mehr Leistung rauskommt. Die Haltung ist immer noch an ganz vielen Orten Fässer zu füllen mit ganz viel Wissen und möglichst viel auch in die Grundschule zu verlagern, um damit die Sekundarstufe zu entlasten. Also die Menge ist enorm nicht zu schaffen und das führt dazu, dass Lehrkräfte auch deshalb ausbrennen, weil sie selbst die Anforderung haben, ich muss den kompletten Lehrplan komplett in einem Jahr durchziehen. Und wenn ich nicht durchgezogen habe, habe ich was falsch gemacht?
Entschuldige, ich muss mal kurz einhaken. Du sagst, die Grundschulen werden überladen, damit die Sekundarstufen entlastet werden. Warum? Aus welchem Grund? Weil das ist mir jetzt so nicht bewusst gewesen. Weil dann das schwierige Alter kommt oder aus welchem Grund ist das so?
Ja, hat verschiedene Gründe. Also es ist ja so, dass sich die Gesellschaft immer mehr so entwickelt, dass die meisten Kinder aufs Gymnasium gehen sollen. Ja, die gute Schule, auch bei uns an der Schule, ist bei den Eltern immer so, die gute Schule ist das Gymnasium, da müssen alle Kinder hin. Das Beste fürs Kind ist das Gymnasium. Das suggeriert unsere Gesellschaft, ist in meinen Augen aber nicht für jedes Kind der richtige Weg. Heißt nicht, dass ich einem Kind etwas Schlechtes wünsche, sondern im Gegenteil was Gutes wünsche, nämlich das, was zu ihm passt. Und es bringt doch nichts, Kinder Druck auszusetzen, den sie überhaupt nicht standhalten können, und die daran dann auf unterschiedliche Weise zerbrechen. Und das führt dazu, dass sehr viele auf dem Gymnasium sind, auch Kinder, die dort nicht geeignet sind. Und das führt dazu, dass Gymnasien ganz stark aussieben, indem sie Kinder sitzen bleiben lassen oder indem sie halt einfach die Anforderungen gerade in den ersten Jahrgängen sehr hochziehen. Dadurch bleiben Kinder sitzen und wechseln irgendwann in die Schule. Und das Gymnasium hat dann immer die Anforderung, dass die Grundschulen mehr vorbereiten, damit die Schüler, die dort bei ihnen sind, leistungsfähiger sind. Ja, das hat gewisse Probleme, weil wir dann noch mehr Wissen vermitteln sollen, um die zu entlasten, damit insgesamt quasi in diesen 13 Jahren mehr Wissen rüberkommt. Und gesellschaftlich hat man oft den Eindruck, Mensch, die Abiturienten von heute, die können ja viel weniger als die von früher und so weiter, weil wir halt immer diesen Fokus nur auf fachliches Wissen haben.
Und was hast du dazu für eine Meinung? Also wenn man sowas sagt, wenn du solche Sätze hörst, gerade von, also ich kenne das tatsächlich von vielen Erwachsenen, gerade in der Arbeitswelt. Ich habe solche Sätze auch schon von irgendwelchen Dozenten gehört. Früher kamen die Abiturienten viel besser vorbereitet, so formuliere ich das mal, als heute. Und von Arbeitgebern hörst du das ja permanent, ne? Dass die gerade in der Ausbildungsschiene, ne, die Bewerbungen und so, gibt es ja auch Abiturienten. Was ist deine persönliche Meinung zu diesem Thema?
Das ist total spannend, denn das, was dort fehlt, ist oft etwas anderes als das, was wir meinten, was wir reintun sollen in diese Menschen. Ja, also wir meinen dann diese Anforderungen, die dann wieder die nächste Institution, nämlich das Studium zum Beispiel oder der Arbeitgeber hat, meinen wir dadurch erfüllen zu können, dass wir dann noch mehr Druck aufs Schulsystem bringen, noch mehr Wissen reinstopfen und dadurch werden dann die bessere und besser gebildeten Menschen rauskommen. Aber der Schlüssel liegt nicht in dem mehr Wissen. Und das Problem ist oft eher eins der Persönlichkeit und des Selbstbildes und des Fremdbildes und dem Wissen und dem Können von Kommunikation und nicht im fehlenden Fachwissen. Je mehr wir in diese jungen Menschen reinstopfen an Wissen, desto mehr werden die Gehirne überfordert und desto mehr wird das Bulimie-Lernen angetrieben. Ja, Bulimie-Lernen kennen wir alle. Wir lernen für eine Arbeit und packen uns ganz viel Stoff rein, den können wir in der Arbeit einmal rausbringen und danach vergessen wir das wieder. Ja, und dann wundert sich ein Arbeitgeber, dass der das nicht kann. Ja, weil der halt noch ganz viel anderes Wissen lernen musste, das wieder vergisst, weil es einfach viel zu viel ist für das Gehirn und auch weil das Gelernte oft überhaupt nicht relevant ist für die Gegenwart und Zukunft der Lernenden. Und ja, wir lösen die Probleme immer wieder so, dass wir den Lehrplan immer voller machen, immer voller, immer voller. Und wundern uns, dass sich die Probleme nicht lösen, sondern größer werden. Und dann sollten wir darüber nachdenken, was könnten wir auch tun, damit wir das Problem lösen und damit am Ende nicht eben diese Schwächen auffallen, diese Lücken entstehen, entstehen an Stellen, die wir lösen könnten, indem wir ja etwas anderes tun in der Schule. Und das finde ich so verrückt, dass es gerade auch politisch immer wieder dieser Gedanke ist, okay, da müssen wir noch mehr reinstopfen, wenn da was fehlt. Aber das Mehr bringt nichts.
Und noch G8, ne, auch noch die Zeit verkürzen, genau. Ne, um noch schneller die Lernenden, wie du die nennst, auf den Arbeitsmarkt zu werfen. Ja, verstanden. Ja. Okay, Hannes, wir verlassen gleich auch das Thema Schule, weil wir haben ja noch andere Themen. Nochmal zurück, die ursprüngliche Frage war ja zum Thema Bücher. Ne? Da hattest du in diesem Podcast, den ich von dir gehört habe, erzählt, wie du überhaupt zum Spaß am Lernen kamst. Vielleicht erzählst du darüber und hast dann so ein paar Dinge erklärt, dass oder erzählt, also einen Vorschlag gegeben, dass hier und da Bücher oder auf dem Schulplan Bücher stehen, die vielleicht nicht mehr so ganz zeitgemäß sind. Hast du da Beispiele oder möchtest du das am liebsten gar nicht sagen? Also ich glaube nicht, dass irgendwelche Deutschlehrer uns mit Eiern bewerfen werden, glaube ich. Ich weiß auch nicht, ob welche zuhören, aber wenn, dann versuch mal einfach offen. Oder sag auch einfach, nee, möchte ich jetzt verweigern, meine Aussage.
Ja, das Einfachste ist ja, Jugendliche zu fragen, sag mal, liest du das gerne, was du da liest? Und ich zum Beispiel habe einen riesigen Lesefrust angehäuft dadurch, dass ich so viele Bücher gelesen habe, die ich lesen musste für die Schule, die so wenig mit meinem Leben zu tun hatten, dass ich sie so abgelehnt habe, dass ich damit für mich das Lesen insgesamt abgewertet habe. Und dann war ich, wie wir alle so oft denken, ich war fertig, ich war ausgelernt, ich hatte mein Abitur, ich hatte meinen Beruf erlernt, ich war ein Lehrer und habe ein riesiges Problem gehabt, denn ich war bankrott. Ich hatte kein Geld mehr und die Bank sagte, jetzt können Sie nichts mehr abheben. Und damit war ich vor ein Problem gestellt, das ich in der Schule nicht gelernt hatte zu lösen. Ich wusste nicht, wie man mit Geld umgeht. Ein Buch hat mich gerettet. Und das Buch hat mir gezeigt, dass es nicht mathematisches Wissen ist, es ist nicht die Lösung steckt nicht in Excel-Tabellen, sondern im Mindset, in dem, wie wir darüber denken, über Geld, über Gegenstände, über Sachen, die wir konsumieren. Und das hat mich da rausgebracht. Also das Lernen hat mich rausgebracht von Lernen von diesem Buch. Das war ein Buch von Bodo Schäfer, der großartige Bücher schreibt, nicht nur über Finanzen, sondern auch über Selbstbewertung ist mittlerweile. Ein Buch kann ich da empfehlen. Ich kann das großartig, dass der Mann sowas schreibt. Ja, und Es gibt also eine Menge Bücher, die in der Schule fehlen.
Darf ich dazwischen fragen?
Ja,
Also,
klar.
welches Buch meinst du dieses Kinderbuch mit der Hund namens Manny, ne? Heißt, glaube ich, eins deiner Bücher. Oder
Genau, habe ich auch
meintest du,
gelesen,
ja, oder
genau.
meintest
Und,
du ein
aber die
anderes
ersten
Buch?
Bücher, die ich gelesen habe, war bis erst hieß, glaube ich, in 7 Jahren zur Million. Und da dachte ich, das war einfach das Erste, was mir in die Hände fiel, zum Thema Geld. Und
Die
da habe
Gesetze der
ich
Gewinne gab es dann.
die Gesetze der Gewinner, genau. Und das waren die beiden Bücher, mit denen ich angefangen hatte. Und dann habe ich halt ganz schnell gemerkt, okay, es geht ja nicht um Kalkulation, sondern um Mindset. Und das ist dann am Ende wertvoll fürs Leben insgesamt. Ja, und wir sollten viel mehr solcher Bücher, die Menschen weiterbringen und groß machen, weiterentwickeln, nahebringen, als zu sagen, wir müssen Kultur bewahren, indem wir jahrhundertealte Bücher lesen lassen, die kein Mensch versteht, die aber natürlich dann mit verschiedenen Methoden und Mitteln analysieren können, was die Menschen damals gedacht hatten und was deren Leben war. Und wir vertiefen uns so sehr in diese Zeit und diese Umstände und müssen dann als Lehrer erklären, wie das gemeint ist und welche Kontexte da herrschten und warum die Sprache so schwer zu verstehen ist. Ja, wir lesen da Texte, wo wir jedes vierte Wort erklären müssen, weil sie überhaupt nichts mit unserer heutigen Sprache zu tun haben. Und das Ding ist ja, man kann das ja tun, wenn man jetzt Deutsch studiert oder so und sich dafür Sprache voll interessiert. Ja, bitte gerne, tu das. Jeder soll das lernen, was er für sein Leben für wichtig erhält und was er mag. Aber wir könnten diese Zeit auch so wertvoll nutzen, indem wir wirklich Bücher lesen, die mit dem Leben zu tun haben, die bilden, ja, die Zugänglichkeit der Bücher muss einfach viel einfacher werden. Ich hatte nochmal gemerkt, naja, wenn ich mir ein Video dazu angucke, habe ich in viel kürzerer Zeit viel mehr gelernt und kann mir viel mehr vorstellen, was damit eigentlich gemeint ist. Und warum kann ich mir 90 Minuten einen Spielfilm angucken, verstehe auf einmal alle Zusammenhänge, muss aber vorher Tage, Wochen lang ein Buch lesen, wo das Gleiche drinsteht, natürlich ein bisschen ausführlicher, aber wo ich nur die Hälfte oder noch weniger verstehe. Ich sage damit nicht, dass man sämtliche Bücher abschaffen soll und nur Videos machen soll. Aber man soll auch den Unterschied erkennen und erstmal verstehen, dass dieser ganze Kontext eines Buches so komplex ist und am Ende gucken, wie wertvoll ist das wirklich jetzt für junge Menschen in dem Alter? Und mit was beschäftigen sie die sich eigentlich gerade in dem Alter?
Dankeschön. Vielen Dank. Für das Thema Schule, das verlassen wir jetzt mal ganz kurz, also nicht ganz, weil die Zielgruppe ist ja die gleiche. Und zwar habe ich anfangs erwähnt, dass du unter anderem auch Podcaster bist. Du hast einen Daily Podcast, also der erscheint, oder? Jeden Tag für circa, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, 7 bis 8 Minuten am Tag, wo du wirklich Kinder dazu motivierst, bestimmte positive Leitsätze aufzusagen und zu tanzen unter anderem. Und dann nimmst du dir jeden Tag irgendein neues Thema vor und sprichst zum Beispiel jetzt auch heute in der heutigen Folge über das Thema Zeugnisse und Noten, ne? So. Und wie kam diese Idee? Und mein Interesse liegt natürlich auch bei Kindern auf jeden Fall, weil ich auch Mutter bin. Und vielleicht auch ein Tipp an Eltern, die zuhören. Wie kriegt man Kinder dazu, diese Dinge tatsächlich auch umzusetzen? Weil das eine ist das Thema Wissen und Wissensaneignung, das hast du ja auch gesagt. Und das andere ist dieses ins Tun kommen, also umsetzen. Und das ist ja eigentlich doch der wichtigere Teil dieser Dinge, ja. Das eine ist irgendwo lesen, wie auch, was du gerade erzählt hast, aber das andere ist ins Umsetzen, ins Tun kommen. Was würdest du Eltern, insbesondere Eltern, raten oder als Tipp vielleicht mitgeben, wie man Kinder da wirklich dazu bringt, die Hemmschwelle zu verlassen, weil die ist ja auch teilweise so groß und ist es vielleicht auch nicht immer angebracht und du hast es gerade auch ein bisschen über unsere Mentalität gesprochen, dass wir sind eher so leise zurücknehmend und nicht tanzend und nach vorne und nicht eher introvertiert als extrovertiert. Das kann man ja so über unsere Mentalität grundsätzlich sagen. Wie bringe ich einem, weiß ich nicht, 12-jährigen Kind, 10-jährigen Kind sowas bei oder wie sorge ich als Mama, Papa dafür, dass ja er oder sie dann mittanzt beim Hören deines Podcasts natürlich.
Der Witz ist ja, dass wir das eigentlich gar nicht so forcieren müssen. Meistens bewegt sich das Kind bei der Musik automatisch. Also die Kinder fangen eher an zu tanzen und das sind dann eher so die erwartungsvollen Blicken in Richtung Eltern oder Lehrkräfte, ob man jetzt tanzen darf. Weil wir ganz viel immer Kinder eingrenzen, das ist jetzt gerade nicht erlaubt und muss jetzt ruhig sein und still und zuhören und so
Also den
aktiv
Podcast
sein und Körper
anmachen
zu
und die
nutzen.
Tür und das Zimmer verlassen, ist wäre dein Tipp.
Absolut. Also ich habe diesen Podcast gegründet im Lockdown, damit Kinder einen positiven Grund haben, aufzustehen und in die Energie kommen. Und in die Energie kommt man eben durch den Körper. Das ist ganz wichtig. Wir haben ganz viele Energien in uns. Die bekommen wir aber nicht dadurch, dass wir liegen bleiben im Bett, sondern dass wir aufstehen. Und dann lass uns das nicht beim Aufstehen belassen, sondern wirklich die Energie durch den Körper in unser Herz und unser Kopf bringen. Das ist quasi wie, als wäre die Energie erstmal gefangen im Schlafzentrum, sagen wir mal so. Und durch die Bewegung kommt es in den ganzen Körper und damit auch ins Gehirn und ins Herz. Ich bin überzeugt, man kann nicht tanzen und schon nicht zu dieser Musik tanzen, ohne zu lächeln. Kinder lachen immer, wenn sie tanzen. Nur wir Erwachsenen überlegen, wie das aussieht und ob man so tanzen darf und so. Ja, das sind ja wieder diese Konventionen von außen. Kindern durch Emotionen und durch Musik, die Emotionen transportiert, dadurch den Zugang zu ermöglichen. Das bringt sie in Energie und das schafft dann die Aufmerksamkeit, die wir uns wünschen. Und dann ist am Ende immer die Kunst, und das tue ich ja in meinem Podcast, die Welt den Kindern zugänglich zu machen, ihnen zu erklären, warum wir Erwachsene so handeln, wie wir das tun. Und es gibt ganz, ganz viele Fragen, die Kinder haben, die wir nie beantworten. Und auch ganz viele Sachen, die wir den Kindern sagen und aber das Gegenteil tun. Ja, wir sagen sowas wie, ja, du lernst in der Schule fürs Leben und selber sind wir dann aber in der Komfortzone, haben unseren Beruf, machen jeden Tag das Gleiche, haben wenig Spaß im Beruf und sagen den Kindern, ja, und dann kannst du ganz viel lernen und dann kannst du einen ganz neuen Beruf haben. Und wir machen das dann so groß und gleichzeitig schimpfen wir jeden Tag, wenn wir von der Arbeit nach Hause kommen, wie schlimm die Arbeit war, wie nervig die Kunden waren und die Kollegen wieder und hier und der und auch guckt immer das Wetter an. Was erzählen wir unseren Kindern von unserer Arbeit und was erzählen wir ihnen, warum sie zur Schule gehen? Das passt ganz oft nicht zusammen und das müssen wir so sehr verstehen, dass wir, du sagst so, was müssen wir den Kindern jetzt sagen? Wir müssen es ihnen vor allem erstmal vorleben und das tun wir, müssen wir jetzt mal ganz provokant kritisieren hier, das tun die allermeisten Menschen nicht als Vorbild. Nur weil wir uns an gewisse Konventionen halten und höflich sind und nett und zurückhaltend, ist das noch nicht das Vorbild für Kinder, in Gang zu kommen, sich Wissen anzueignen und vor allem, du hast eben gesagt, nicht Wissen ist Macht, sondern angewandtes Wissen. Das ist sprachlich so ein kleiner Unterschied, das sind nur zwei Wörter. Aber es ist eine völlig andere Haltung. Wissen ist passiv. Ich konsumiere etwas, ich habe Wissen aufgeladen und jetzt kann ich mir die Welt angucken und kann alles, weil ich alles weiß. Nein, angewendetes Wissen heißt, ich bin aktiv, nicht mehr passiv. Ich bin aktiv, ich komme aus meiner Komfortzone heraus, ich gestalte die Welt, hat damit Einfluss auf sie und das ist genau das, was wir wollen und das ist das, was dann zum Beispiel Arbeitgeber kritisieren. Die Jugendlichen von heute, die machen ja gar nichts mehr. Ja, weil sie 13 Jahre lang nur Bescheid wurden. Und wir uns wundern, dass die gar nicht so aktiv sind und engagiert sind. Auf der anderen Seite, wenn wir die dann bei den richtigen Themen sind, wie zum Beispiel Klimawandel, Fridays for Future, sind die so aktiv, die stellen sich in die Kälte bei Regen und demonstrieren für etwas oder gegen etwas. Und dann denkst du, ja, wie kann das so sein, dass dieselben Menschen, die wir kritisieren, auf einmal so engagiert sind und solche Power und Energie zeigen? Ja, warum? Weil das Thema für sie Relevanz hat, weil sie wissen, ihre Welt geht gerade unter. Sie können etwas ändern, und zwar indem sie uns Erwachsenen zeigen, dass wir was ändern müssen. Und zwar viel schneller, als wir das bisher getan haben. Und das gibt so viele Momente, wo Kinder und Jugendliche uns Energie und Herz zeigen. Und das sollten wir nicht kleinreden und sagen, ach, der hat doch keine Ahnung vom Leben, der soll erstmal klarkommen, der muss das erstmal leben, wie das ist. Komm du erstmal Montagmorgen im Büro und dann weißt du, wie Arbeit ist. Nein, wir müssen Montagmorgen in der Arbeit verändern, damit Kinder sich auf den Beruf freuen. Und nicht so ein Jammer hören von uns Erwachsenen, wie schlimm Arbeit ist. Denn dann wollen sie auch nicht arbeiten später und auch nicht dafür lernen, um später zu arbeiten, sondern wir sollen lernen, um selbst aktiv zu werden, um die Welt zu gestalten. Und die Welt von heute und von morgen ist eine andere als die von gestern. Also brauchen sie anderes Wissen, anderes Können und andere Erlebnisse, als die wir gestern hatten.
Du bist ja richtig leidenschaftlich auf Hochtouren gefahren. Das ist sehr schön. Und vor allen Dingen kommen wir jetzt auch, das ist eine gute Überleitung zu dem eigentlichen Thema, was du jetzt neben der Schule noch machst, das ist auf der Bühne stehen. So, du hast mir mal erzählt, du hast deine Arbeitszeit reduziert und machst nebenberuflich als Selbstständiger, fährst du durch die mittlerweile nicht nur deutschsprachige Welt, du hast mir verraten, du bist bald wo, in Kapstadt, habe ich das richtig?
Ja, genau.
Ja, klasse.
Ja.
Und darfst auf der Bühne speaken, sprechen. Du bist sogenannter Schulspeaker. Erklär uns mal ganz kurz, was genau ist dieser Beruf, wenn das ein Beruf ist und wem erzählst du was? Was erzählst du da und zu welchem Zweck natürlich auch? Was ist deine Mission?
Ja, ist das ein Beruf, ne? Da würde der Deutsche sagen, das ist kein Beruf. Kann man nicht lernen, ist
Nee.
kein Ausbildungsberuf. Kann man nicht studieren, ist kein Beruf. Doch!
Genau, steht auf ihr ein. Richtig.
Ja, das ist ein Beruf und es gibt so viele Berufe, die wir alle noch nicht kennen und die Kinder und Jugendlichen lernen können und erlernen können, die es jetzt noch nicht gibt. Und deswegen müssen wir sich vorbereiten auf das, was noch kommen kann. Und das zum Beispiel auch in der künstlichen Intelligenz liegt, ja. Ja, Speaking heißt, auf der Bühne zu dienen und andere groß zu machen. Das heißt, durch einen Impuls Menschen in Energie zu bringen und ihnen etwas mitzugeben, das ihr Leben verändert. Darin sehe ich meine Aufgabe als Speaker. Und Schulspeaker, klar, weil es in der Schule stattfindet. Und ich spreche vor Lehrkräften, vor Eltern, vor Kindern und vor Jugendlichen. Und mein Ziel ist immer, Energie in diese Menschen reinzubringen. Also nicht reinzubringen, sondern aus ihnen herauszuholen. Das ist ja schon drin. Aber wenn sie sitzen bleiben, sieht man die Energie eben nicht, sondern indem sie in Bewegung kommen. Ja, bei mir stehen die Menschen auf, die kommen in Bewegung, die tanzen zum Teil auch. Und ich zeige ihnen, wie sehr sie selbst dafür sorgen können, eben genau diese Energie zu erreichen. Also mein Thema ist eben wirklich die Lernbegeisterung. Wie kann ich mich für Lernen begeistern und warum ist Lernen wirklich so wichtig für mich? Warum werde ich durch Lernen groß? Und wie kann ich Lernen so gestalten, dass es mir Spaß macht, dass ich motiviert bin und dass ich auch die unangenehmen Themen lernen kann? Wie kann ich mich fokussieren, abgrenzen? Wie kann ich produktiv sein? Und wie kann ich unterscheiden zwischen Komfortzone und Wachstumszone? Und auch genauso zwischen mich entertainen lassen und aktiv zu sein und für etwas einzustehen. Ich liebe das in meinem Podcast, junge Menschen zu haben, die 13, 14 Jahre alt sind, die selber schon einen eigenen Podcast haben, die selber Seminare kreieren. Das ist unglaublich. Das
Wahnsinn.
begeistert mich jedes Mal wieder. Letztes Jahr eine Fußballerin, die auf jeden Fall Profifußballerin werden wird, weil sie jetzt schon auf dem besten Weg dazu ist, die so ein Bewusstsein, so ein Reflexionsvermögen hat, von der können Hunderte, Millionen von Erwachsenen können von dieser 14-Jährigen lernen. Das Problem ist nur, dass wir das erkennen müssen. Wir müssen erkennen, dass wir von den Kindern und Jugendlichen enorm viel lernen können. Und aus dieser von oben herab Haltung müssen wir rauskommen in die Aufnahme von dem, was wir von ihnen lernen können. Und ich zeige ihnen auf, dass sie eben diesen Wert haben, dass sie wertvoll sind und dass sie für sich einstehen sollten und damit dann auch eben lernen sollten. Denn jeder Mensch hat das Bedürfnis, etwas zu lernen, aber nicht das unbedingt zu lernen, was wir für ihn vorbereitet haben.
Schön zusammengefasst. Hannes, wenn ich jetzt hier als Schulleiter oder wie auch immer zuhöre, hoffentlich haben wir ganz viele Schulleiter, die jetzt zuhören, deutschlandweit, und dann denke ich mir, ach, den Hannes, den finde ich aber cool und den möchte ich gerne in meine Schule einladen. Wo kann man dich finden? Wo kann man dich buchen? Und in welcher Form? Also ist das dann irgendwie so eine Abendveranstaltung? Wie kann man sich das vorstellen, wo du dann auf der Bühne zu der genannten Zielgruppe sprichst? Oder wirst du da meistens eingebunden in irgendwelche Feste oder in welcher Form darf ich mir das vorstellen, dass du da vorsprechen darfst?
Ja, das kommt immer auf die Zielgruppe natürlich drauf an. Also vor Lehrkräften spreche ich meistens in Form von Kongressen oder von Fortbildungen. Also man sagt gerne in der Schule gerne SHIFT dazu, schulinterne Lehrerfortbildung. Die gebe ich sehr, sehr gerne. Ich bin auch, also für junge Schüler sehr gerne vormittags da, also in den Schulen, dass mich Schulen buchen und ich dort anstatt des Unterrichts eben anderes vermittle, was ich eben schon erzählt habe. Und bei Jugendlichen passt es mir immer ganz gut, wenn ich das abends mache, gemeinsam mit den Eltern. Denn das eine ist, dass die Jugendlichen das lernen. Noch besser ist, wenn die Erwachsenen begreifen, welchen Wert da drin steckt in diesem Mindset. Und dass das am Ende der stärkste Hebel ist, den wir für Kinder haben und Jugendliche, dass sie eben wirklich motiviert sind zu lernen. Ja, die allermeisten sind unmotiviert zu lernen und werden nur gezwungen und verschulpflichtet dort zu lernen, aber nicht, weil sie sagen, hey, das will ich unbedingt lernen. Also Kinder sind motiviert, weil sie dort auf Gleichgesinnte treffen, die Gleichheit sind und das gemeinsam machen, ja. Aber meistens nicht, weil sie sich so sehr freuen, die höchste Mathematik zu lernen oder so. Ja, und also gerne Abendveranstaltungen mit Jugendlichen, wo die Eltern mit dabei sind und das erleben, was das mit den Jugendlichen macht. Bei Kindern gerne vormittags, damit sie das direkt mit ihrer Schule verbinden und auch die Lehrkräfte dabei sind und verstehen, was sie noch ergänzen können in ihrem Unterricht. Und Lehrkräfte natürlich auch, bei einem SHIFT ist dann ein ganzer Tag, ab Vormittag bis Nachmittag. Also es ist ganz unterschiedlich, kommt auf die Zielgruppe drauf an. Aber ich habe für alle drei Gruppen, Eltern, Lehrkräfte und Lernende, verschiedene Pakete. Ja, man kann mich buchen über die Homepage, über die E-Mail und findet mich auf LinkedIn, auf Instagram, auf TikTok. Können wir alles gerne verlinken, wenn du magst.
Genau.
Ich freue mich über jeden, der mir schreibt. Und dann können wir gemeinsam herausfinden, wie ich den Schulen gerade am besten helfen kann.
Absolut, genau. Das packen wir auf jeden Fall alles in die Beschreibung, die Podcast-Beschreibung. Da freue ich mich sehr. Können wir gleich nochmal sammeln nach dem Aufnahmestopp. Und Hannes, wir sind, glaube ich, fast am Ende angelangt. Danke für deine Zeit. Also ich verabschiede mich noch nicht, weil ich gleich noch meine Schlussfragen stellen möchte. Ich wollte dir nur jetzt schon sagen, danke für deine Arbeit. Ja,
Dankeschön, sehr gerne.
Erstmal mit Stimme einer Mutter. Ja, ich habe jetzt natürlich, ich habe noch kein Schulkind, ich kann da nicht ganz mitreden, aber du holst einen ab, gerade als Elternteil, weil man sich natürlich dann jetzt schon Gedanken macht, ja, wie wird es dann sein? Ne? Ich habe ganz viele Freunde, Freundinnen, die jetzt auch schon Kinder haben in fortführenden Schulen, in weiterführenden Schulen und ich weiß, dass es nicht immer alles glatt läuft und dann macht man sich natürlich Gedanken und nur auf die Schule zu schimpfen, vielleicht auf irgendeinen Lehrer zu schimpfen, das ist nicht der Weg, das haben wir ja gerade von dir erfahren, sondern andere Perspektiven einzunehmen, vielleicht sich mit anderen Menschen zu verbinden, mit Menschen wie dir zu verbinden und versuchen für das eigene Wohl des Kindes auch irgendwie selbst als Eltern zu sorgen und nicht immer nur auf die Lehrkräfte warten, dass sie die Verantwortung übernehmen, sondern auch als Eltern vielleicht so ein bisschen auch mit dazu was beitragen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und weniger schimpfen, mehr tun. So.
So? Oh yes.
Das ist okay?
Ja, auf jeden Fall. Ja,
sowieso ins Handeln kommen. Das ist ja so dein Motto unter anderem. Das habe ich verstanden. Ich komme zu den sogenannten Schlussfragen meines Podcasts, die jeder Gast oder Gästin von mir gestellt bekommt. Und zwar die erste Frage, Hannes, lautet, was würde das Kind, dass du einst warst, über den Menschen denken, der du jetzt bist?
Es würde denken, wow, das ist möglich, dann lohnt es sich. Ich habe einen sehr, sehr harten Weg gehabt, sehr düster. Ich habe über Depression gesprochen. Mhm. Ich habe damit kein Licht gesehen, keine Perspektive. Depression bedeutet, dass die Welt immer dunkler wird und man immer weniger Wege sieht. Mittlerweile lerne ich jeden Tag 10 neue Wege kennen. Und darin steckt so ein enormer, enormer Wert. Leben ist so vielfältig und ist immer noch viel, viel mehr, als sie denken. Jeden Tag merke ich wieder, wow, was habe ich heute Wertvolles lernen dürfen. Und deswegen ist für mich jeder Tag ein Geschenk. Und all diese Haltungsänderung bei mir, die habe ich so sehr verinnerlicht und so finde ich halt so wertvoll, dass mein jüngeres Ich immer sagen würde, wow, das geht, zeig mir ganz schnell, wie ich das lernen kann, das ist wertvoll, das will ich tun. Ja.
Sehr schön. Was würdest du dir für unsere Welt an Veränderungen wünschen?
Dass Menschen sich mehr selbst lieben, denn da haben wir automatisch mehr Frieden, automatisch weniger Gewalt, automatisch mehr Motivation, automatisch weniger gegeneinander, mehr miteinander, mehr füreinander. Und der Kern liegt immer darin, uns selbst wirklich zu lieben, so akzeptieren, wie wir sind und uns nicht klein zu machen, sondern groß zu machen. Und unser Ding zu machen und nicht das, was die anderen wollen. Und das wird die Welt so sehr verändern. Und darin sehe ich meine Mission, genau das zu erreichen. All diese Konflikte und all diese Gewaltexzesse und schlimmen Vorwürfe und Hate Speech und was es alles gibt, das hat immer etwas mit den Menschen selbst zu tun. Das sind immer Projektionen. Projektion bedeutet, ich werfe jemandem etwas Negatives vor, einen Vorwurf. Aber eigentlich ist der Vorwurf gegen mich selbst gerichtet und ich versuche nur, diese negative Welt loszuwerden, indem ich es anderen zuschiebe und sie für alles verantwortlich mache in meinem Leben. Aber der Kern, der Schlüssel liegt immer in der Eigenverantwortung.
Ausrufezeichen. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich danke erstmal fürs Gespräch, für die Bereitschaft, hier zu sein, lieber Hannes. Auch ich habe heute sehr, sehr viel von dir gelernt. Am Anfang, nach 3 Minuten, habe ich schon ganz viel von dir gelernt. Das mit kalt duschen mache ich auch, aber ich bin ein Geschenk für die Welt, diesen Satz werde ich mir auf jeden Fall auch für heute mitnehmen von dir und ganz, ganz viele andere Sätze mehr. Ich wünsche dir persönlich viel Erfolg. Ich wünsche dir viel Erfolg. Und wenn du diese Frage vielleicht in 30, 40 Jahren nochmal hörst, was würde der Hannes mit 36 von einem Hannes denken, der dann 86 ist? Und ich würde mir wünschen oder wünsche dir, dass dein 86-jähriges Ich dann auch irgendwann mal sagt, beziehungsweise 36-jähriges Ich dann auch irgendwann mal sagt, wow. Das war ein erfülltes Leben.
Das wird es ganz sicher. Ich freue mich schon drauf. Jawohl. Vielen Dank für diese Wünsche.
Danke, danke dir für deine Arbeit, das habe ich schon gesagt. Alles, alles Liebe. Ich glaube, wir bleiben noch ein bisschen in Kontakt und ja, ja, ich verfolge dich gerne weiter. Und wie gesagt, hoffentlich hören viele Eltern, Lehrkräfte, vielleicht auch Schulleiter und buchen dich. Und du hättest dann die Möglichkeit, alleine schon durch dieses Gespräch vielleicht hier und da mal einen Antrag zu ergattern. Und wenn nicht, dann haben einfach viele Eltern zugehört und auch für sich was mitgenommen für ihre Kinder. Vielen Dank. Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende, weil wir an einem Freitag sprechen. Bis bald. Alles Gute für dich.
Vielen, vielen Dank. Alles Gute.
Danke. Tschüss, tschüss.
Tschüss.
Hallo, du da draußen. Herzlichen Dank, dass du bis zum Schluss geblieben bist. Am Ende habe ich eine ganz besondere Bitte an dich. Wenn auch du eine spannende Geschichte zu erzählen hast, fühl dich hier und jetzt dazu eingeladen, mich anzuschreiben, mich anzurufen oder persönlich anzusprechen. Vielleicht bist du der nächste Gast in meiner nächsten Podcast-Folge. Darüber würde ich mich sehr freuen. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne ein Abo und eine positive Bewertung da und empfehle den Podcast weiter. Bis zum nächsten Mal in meinem Podcast mit dem Herzen voraus.